Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Stammtisch.
Hallo zusammen.
Friederike.
Hallo,
du bist
Stefan.
Ja immer noch da. Das immer ist ja noch. Super erfreulich.
So gut.
Schön, dass du in unserer Runde bist. Und Manu.
Ciao zusammen.
Manu, zum Wohl. Wir haben heute ein ernstes Thema. He? Wenn so reden über Islamismus und Fundamentalismus. Und mir wäre es recht, wenn wir jetzt nicht irgendwie in so eine Diskussion kämen, wo sich zu nahe an diesen Anschlägen, die sind gewesen, entlang hangelt. Weil ich finde, über das ist schon sehr viel Gutes gesagt und geschrieben worden. Vieles ist ja noch nicht klar. Also was ist jetzt mit diesen Wintertouren genau? Was sind das für Verstrickungen oder so? Wenn wir das vielleicht ein bisschen weglassen könnten. Aber ich habe gedacht, es wäre gut, mal so ein bisschen aus einer theologische Perspektive darüber zu reden, was ist eigentlich Fundamentalismus für ein Phänomen? Ist der Islam besonders anfällig für das Phänomen? Wie entsteht das und wie kann man damit umgehen in einer Gesellschaft?
Mhm. Ja, du hast ja einen Blogbeitrag geschrieben zu dem, den ich sehr erhellend gefunden habe. Vielleicht kannst du mal deine Grundthese wiedergeben, dann können wir so einsteigen.
Ja, das ist einfach ein das Problem. Ich habe ein bisschen zu viele Grundthesen. Ich probiere es auf zwei runterzudampfen. Okay. Darum ist es so ein mega langer Beitrag geworden. Vielleicht die erste Grundthese wäre, ich glaube nicht, dass Religionen, was ihre Gewaltbereitschaft angeht, jetzt an ihren Urtext müsste gemessen werden, sondern an der Art, wie sie auf die Text Bezug nehmen. Mhm. Das wäre so die erste These vielleicht. Und die zweite These, die ich habe, wäre, dass ich würde sagen, mir ist aber eigentlich letztendlich völlig egal, zu was für Ergebnis die kommen. Sie müssen am Schluss zum Ergebnis kommen, dass sie der liberale Rechtsstaat, die Verfassung, das geltende Recht in einem Land akzeptieren. Mhm. Um einfach dort das Missverständnis zu vermeiden. Das heisst für mich nicht, dass jeder Katholik muss sagen, ja gut, bei uns ist Abtreibung erlaubt, ich finde Abtreibung toll. Aber er darf nicht anders gegen das vorgehen, dass Abtreibung erlaubt ist, als mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben, im Rahmen von einer Demokratie.
Ja, ja. Aber du hast dich ja auch geäussert, und das find, vielleicht ist es ein guter Punkt zum Einsteigen, du hast dich sehr kritisch geäussert über die linksliberale Sprachlosigkeit im Blick auf so Anschläge. Also, dass man manchmal das Gefühl hat, da passieren Sachen, in Paris wird jemand enthauptet, in Wien findet Anschläge statt, wo sehr eindeutig islamistisch motiviert sind und oft findet man irgendwie nicht so richtig, hat man das Gefühl, so gerade in linken Kreisen findet man nicht wirklich Worte dafür. Die quasi eher rechtskonservative Kreise sagen sofort, okay, klar, Problem ist Islamisierung von Europa und so, das sind und so. Und dann links ist man dann so ein bisschen kleinlaut und sagt, ja, es ist uns nicht gelungen, um die richtig integrieren. Im Prinzip sind wir auch selber fast ein bisschen und so. Und es ist nicht so eine ganz herzige, offene Verurteilung von dem und auch von diesen Formen von Islam jetzt in, der, in dem Fall.
Oder? Vielleicht noch schnell, um dort wie klar zu machen, meine Intention war nicht, die Linken jetzt zu bashen insgesamt, sondern ich sehe eine grosse Gefahr drin, dass jetzt haben rechts- und rechtspopulistische Personen und Gruppen, die haben eine hohe Sensibilität für das Problem und treffen mit dem oft Intuitionen, die Menschen haben, wenn so ein Anschlag wieder passiert und bringen das zum Ausdruck und differenzieren dort eigentlich nicht mehr zwischen Islam und Islamismus etc., was ich ziemlich gefährlich finde. Auf der linken Seite gibt es gute Gründe, sehr zurückhaltend zu sein, nämlich eben genau die Sippenhaft, die dann passiert, wo plötzlich alle Muslime irgendwie potenzielle Attentäter wären oder so. Oder? Yeah. Und das ist quasi der menschliche und politisch verständliche Teil an dieser Zurückhaltung. Aber ich glaube, wenn sie nicht ein eigenes Verhältnis findet, um Stellung nehmen zu dem und dort eine Position zu markieren. Mhm. Und dann ist das ein Thema, das man total den rechten Gruppierungen überlässt. Und dort sehe ich keine grossen Lösungen, die uns werden vorwärts bringen. Mhm. Und darum wäre quasi mein Vorschlag gewesen, die Linke muss gar nicht so wahnsinnig fest darüber reden, ob es jetzt eine Islamisierung gibt oder ob das Oberland christlich ist oder so. Sondern gerade wir als Linke können eigentlich sagen, wir bekennen uns zum liberalen Rechtsstaat und der verteidigen wir gedanklich, politisch und setzen natürlich gegen jede Art von Gruppierung. Aber das müsste dann eben heissen, dass man für das klar einsteht und auch durchaus mit einem gewissen Pathos und Stolz.
Mhm. Ich glaube, für mich besteht das Problem darin, dass diese beiden, dass die eine zu rechts und die andere zu links sind, quasi, also dass die Diskussion schon so polarisiert geführt wird zwischen den beiden Gruppierungen. Und wenn die eine sich nicht so nach rechts lehnen würde, müsste die andere auch nicht sich so nach links lehnen. Und das Problem ist da, für mich besteht darin, dass das Thema selber wie aus dem Fokus gerät, sondern es um die beide Gruppen und ihre Auseinandersetzung geht.
Mhm. Was wäre denn das Thema selber für in deiner...
Eben das Thema ist schon da, eben dass auf der einen Seite das Fundamentalistische und wo dann Qual daraus resultiert und auf der anderen Seite wie eine Gesellschaft umgeht mit fundamentalistischen Religionen. Oder? Also die Themen sind eigentlich schon da, aber beide können immer nur einen Aspekt von dem thematisieren, weil eine Polarisierung besteht, wo verhindert, dass man was sagen kann, wo der Gegner in Anführungsstrichen auch sagen könnte und man sich dann da nicht mehr davon distanzieren kann. Ja, ja. Also ich finde, wir müssen lernen, anders miteinander über das Thema zu reden. Mhm.
Ja. Ja, genau. Und ich habe mir eben dort überlegt, was könnte jetzt eine sinnvolle Grundlage sein? Weil was ich Gefahr finde bei solchen Themen ist, dass es der politisch rechten Seite immer wieder gelingt, quasi die Agenda vorzugeben. Oder also man kann dann so im Gestus von der Betroffenheit sagen, so, nicht einmal mehr unsere Schulen sind sicher. Jetzt werden Lehrer geköpft. Wir haben schon vor 20 Jahren gewarnt vor dieser Islamisierung, die kommt. Jetzt sehen wir es, jetzt haben wir es in unseren Hauptstädten auf der Strasse.
Ja.
Und nachher ist die Gefahr, dass man sagt, okay, komm, wir diskutieren jetzt über das. Und dann bleibst du aber eigentlich quasi immer im Spiel drin, wo die Gruppe aufzieht.
Genau, also diese beiden Gruppen müssten aufhören, sozusagen ihre Agenda zum Thema zu machen, sondern sie müssten über das Problem reden und es müsste auf dem Boden passieren. Wir wollen gemeinsam, obwohl wir unterschiedliche Perspektiven haben, wollen wir das Problem gemeinsam lösen, weil das ist unsere Gesellschaft, um die es geht. Und das scheint wie aufzubrechen.
Und dort wäre mein Votum ganz klar, dass man sagt, der Boden, wo das gemeinsam passieren kann, und das ist aber auch das Thema, das man hat, also zugleich, ist die Möglichkeit und das Thema eigentlich gesetzt, und das ist der liberale Rechtsstaat. Weil der liberale Rechtsstaat ist darum so genial, weil er den Religionsgemeinschaften weit, weit, weitreichende Freiheiten gewährt, aber dass er so organisiert, dass es Zusammenleben für alle anderen, die dort nicht drin sind, unter grösstmöglichen Freiheiten möglich ist. Und für mich steht eben nachher nicht das christliche Oberland oder irgendwie unser Recht jetzt auf Meinungsfreiheit einfach nur auf dem Spiel, wenn man solche Anschläge hat und terrorisiert wird. Sondern für mich steht von beiden Seiten her der liberale Rechtsstaat auf dem Spiel. Den darf man nicht aufgeben, oder? Weil du kannst ihn so aufgeben, wenn du der rechten Seite nachgibst, dann wirst du zu einem Polizeistaat, du machst eine komplette Überwachung, du musst einfach nur noch mit Sanktionen arbeiten. Wenn du der linken Seite nachgibst, dann tust du eigentlich alles in einem Kulturrelativismus und Verständnis auflösen, wo der liberale Rechtsstaat selber sich gar nicht mehr schützen vor denen, die die Spielregeln, die für alle dort drinnen gelten, nicht mehr mitmachen.
Mhm. Aber das Problem, wo ich gefunden habe, dass auch in deinem Blog auftaucht, oder wo du ganz oft darauf zu sprechen kommst, ist, auf der einen Seite sind wir reflektiert, wir können uns selber zum Thema machen, auch als religiöse Menschen selber zum Thema machen und sind dann in Distanz zu uns. Und auf der anderen Seite ist ja auch bezüglich dem Rechtsstaat sowas gefordert wie sowas, da stehe ich dahinter. Das, da möchte ich unbedingt dran festhalten. Dafür möchte ich eintreten. Und da ist ja dann die Distanz, die gibt es dann nicht mehr, oder? Da gibt es dann nicht mehr, naja, vielleicht muss, also so ein Kulturrelativismus, sondern da müsste man Farbe bekennen und dafür eintreten. Genau. Und die beiden Sachen, die sind noch schwierig auseinanderzuhalten. Oder wann ist das eine und wann ist das andere?
Also ich mache das für mich gedanklich ganz einfach, aber ich weiß nicht, ob es euch einleuchtet. Für mich ist es so, der liberale Rechtsstaat, wie wir ihn in westeuropäischen Gesellschaften haben, ist die Form, die als einzige von allen Systemen, die wir haben, kann beobachten, dass sie partikular ist. Das heisst, man kann beobachten, dass sie nicht einfach vom Himmel gefallen ist und richtig ist und total muss durchgesetzt werden, sondern es ist eine so eine Art von Zusammenleben und Staatsform, wo man sagt, die tut sich selber schon immer relativieren, indem sie sich durchsetzt.
Aber und jetzt kommst du zum nächsten Schritt und sagst, und weil das so ist, muss ich da unbedingt dafür eintreten.
Richtig.
Okay, aber das aber ist ja dann nicht jede
Relativ. Nicht für einen Inhalt ein, sondern für eine Form. Nämlich für eine Form, wo man sagt, Entscheidungen werden demokratisch getroffen. Wir probieren möglichst alle Beteiligten zu involvieren. Wir glauben daran, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die sich in einem Verfahren zeigt. Also das sind jetzt so ganz banale Grundsätze. Und dort würde ich sagen, das ist nicht einfach etwas, wo man verhandeln kann und sagen, hey komm, das machen wir jetzt morgen mal ein bisschen anders. Sondern das ist für mich etwas, das ewig gilt. Also ich glaube, dass das eine ewige Wort ist, dass das besser ist. Und wenn jetzt jemand würde kommen und würde sagen, ja, nein, also ich finde aber Monarchie viel toller, dann muss er halt zuerst mal Gründe bringen für das. Und wenn jemand nachher sagt, ja, aber in ganz vielen anderen Staaten haben die ein anderes System, dann sage ich, ja, das tut mir leid für die ganz vielen anderen Staaten, aber das ist noch kein Argument dafür, dass das gut ist.
Weißt du, mal schön, Stefan, so ein leidenschaftliches Statement mit einem ganz klaren Wahrheitsanspruch aus deinem Mund für den liberalen Rechtsstaat. Die Frage ist, und an dem hast du dich auch ein bisschen abgearbeitet im Blogbeitrag, aber was machst du jetzt, wenn sich innerhalb von islamischen Gemeinschaften Radikalisierungstendenzen ergänzen, die dann wirklich zu so grauenhaften, verabscheuenswürdigen Anschlägen und Gewaltakten führt? Wie gehst du jetzt in der Öffentlichkeit mit dem um und wie gehen auch islamische Gemeinschaften mit dem um, oder?
Ich würde es mega gerne trennen voneinander, weil es gibt so den Reflex, dass immer, wenn so ein Anschlag passiert, sagt man, jetzt sollen sich aber die Muslime mal davon distanzieren.
Sie haben sich jetzt distanziert,
wie verrückt, oder? Sie distanzieren sich, aber es reicht ja nachher dann nie und es ist immer zu wenig. Ich bringe ein Beispiel, warum ich das gerne trennen würde, wo der Anders Breivik über 70 Menschen ermordet hat in einem riesigen Massaker. Habe ich nie das Gefühl gehabt, und ich bin auch nie darauf angesprochen worden, dass ich mich jetzt als weißer europäischer Christ müsste von dem distanzieren, weil das ist so far away von allem, was ich irgendwie mich damit verbunden fühle. Und ich glaube, so geht es den allermeisten Muslimen, wenn so etwas passiert, wie bei diesen Anschlägen passiert. Mhm. Jetzt die andere Sache, das ist das von der Staatsgewalt, oder? Also, ein liberaler Rechtsstaat kann selber nur fortgesetzt werden, wenn er sich auch schützt. Und das heisst für mich klar, wir müssen solche Zentren ausfindig machen, wir müssen solche Menschen überwachen und wir müssen sie notfalls einsperren und bestrafen. Und es ist kein Zufall, dass praktisch bei allen Anschlägen, die wir hatten in den letzten Jahren, sind das immer polizeibekannte Leute, die Vorstrafe hatten. Jetzt in Wien haben wir jemanden, der wegen Islamismus schon im Gefängnis war, nachher das resozialisiert gegolten hat. Der hat alle zusammen verarscht. Und dort sage ich jetzt, das ist mir ganz wichtig, dort sage ich jetzt eben nicht, nein, das ist ein Risiko, das wir nie mehr nehmen dürfen. Sondern wenn ich sage, dort drin zeigt sich die Grösse vom liberalen Rechtsstaat, dass man zusammen kann austragen kann, welches Risiko sind wir für welche Freiheit parat zu tragen. Und da gibt es Beispiele, die mich wirklich nachher zu einem Europa-Patriot machen, wenn man so will. Wenn man eben denkt, was ist denn passiert nach den Breivik-Anschlägen? Man ist hergestanden und hat gesagt, wir lassen uns unsere freie Gesellschaft nicht kaputt machen.
Ja, genau.
Das ist das, was in Paris jetzt auch wieder passiert ist. Und das ist das, was jedes Mal muss passieren. Mhm.
Und die Gesellschaft als Ganze, oder? Da gab es ja nicht so Diskussionen von rechts und links, sondern das ist, glaube ich, das Wichtige gewesen. Ja. Ich habe gelesen, dass der Macron schon über so Internierungslager nachdenkt. Ja. wo dann solche mutmaßliche oder schon bekannte Terroristen interniert werden. Und in Wien, der war im Gefängnis und der hat seine Strafe abgesessen gehabt oder es gab Gründe, ihn zu entlassen. Und das ist der liberale Rechtsstaat, oder? Das heißt, der liberale Rechtsstaat trägt in sich schon ein Risiko,
dass das kann passieren.
Ja, genau.
Ja, aber ich bin nicht, also ich sehe das auch, ich bin nur nicht ganz so einverstanden oder glücklich mit dem, was du gesagt hast zu der Verantwortung oder zu der, wie sagt man dem, Distanzierung von islamischen Gemeinschaften von so Anschlägen. Ich glaube immer noch, letztlich, wenn man will, das Risiko minimieren, wenn man will dazu beitragen, dass so Anschläge islamistisch motiviert oder wie auch immer motiviert, dass die abnehmen, dann müssen wir versuchen, innerhalb oder müssen auch Teilnehmer von diesen Religionsgemeinschaften probieren, wie von ihrem Selbstverständnis aus, wie eine neue auch Demokratie verträgliche liberale Rechtsstaat, verträgliche Fassung von ihrer Religion zu befördern. Oder? Und ich glaube, dass es einen Weg wirksam ist und wichtig ist, dass auch Vertreter von einem demokratiefreundlichen und moderaten und gewaltlosen Islam auch sich öffentlich distanzieren und auch aufzeigen, nach innen aufzeigen, wie und warum, dass die Taten keineswegs irgendwie notwendigerweise aus dem Islam oder aus dem Koran folgen, sondern sogar ein Verrat ist an dem, wie sie den Islam verstehen.
Also ich bin ja total einverstanden, dass das ganz wichtig ist. Ich möchte es einfach gerne wie ein bisschen trennen. Also das eine ist für mich quasi, was bedeutet das gegen innen? Und ich finde es ganz wichtig, dass Religionsgemeinschaften sich darum bemühen, dass sie einen Spruch finden und Bilder finden dafür, warum sie aus eigenen Gründen, aus eigenen auch religiösen Gründen von mir aus, der liberale Rechtsstaat als eine gute und innen als Religionsgemeinschaft rechtlich übergeordnete Ebene akzeptieren. Das ist für mich völlig unbestritten. Und ich habe aber auch gesagt, da gibt es schon viele gute Entwürfe.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht machen. Das andere ist aber so quasi die hämische Forderung, die politische Forderung. So, jetzt sollen sich die mal alle distanzieren davon. Mhm. Wo ich so wie finde, für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass praktisch niemand etwas mit dem zu tun hat, wo sich Muslim nennt, dass der Islam als Religionsgemeinschaft nicht das ist, wo dort dahinter steht, genauso wie das Christentum insgesamt, oder nicht hinter den Anschlägen von Breivik steht. Das ist eigentlich für mich gegeben. Ich finde es gut, wenn sie sich distanzieren. Sie machen das auch immer, aber ich finde es blöd, wenn das immer so hämisch eingefordert wird. Das meine ich damit.
Okay.
Und das andere Thema, aber das ist eben das, was mich wirklich interessiert. Ich merke immer wieder, dass es bei Leserbriefen oder Kommentaren so ein Bild gibt von, das Christentum ist halt die friedliche Religion und der Islam ist halt die gewalttätige Religion und das hängt damit zusammen, dass das Christentum halt das Neue Testament hat und der Koran gehört zum Islam und der sei gewalttätig oder die Scharia gehört zum Islam und die ist gewalttätig etc. Und das finde ich etwas ganz, ganz Gefährliches in unserer Gesellschaft, die Grundannahme, weil für mich ist das jetzt wirklich etwas, wo man sieht, was passiert, wenn eine religiöse Bildung fehlt in einer Gesellschaft. Oder weil, ich könnte jetzt auch sagen, also das Christentum hat ja nicht nur das Neue Testament. Yeah. Und auch dort gibt es ja ganz, ganz problematische Stellen, muss man auch gerade sagen. Sondern das Christentum hat auch das Erste Testament. Und im Ersten Testament haben wir dann so die fröhliche Zerstörung von der Stadt Ei mit Haus, Kind, Hof und Vieh. Also wir hatten auch dort ganz, ganz viel Gewaltsymbol, aber es ist nachher eine bestimmte Art von Hermeneutik, die sich in bestimmten christlichen Glaubensgemeinschaften hat durchgesetzt, die zu einem anderen Ergebnis kommt. Und das gibt es im Islam auch.
Also das ist natürlich ein Bild, wie das Christentum in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird, nämlich als ein völlig harmloser Club, von dem gar nichts zu befürchten ist, oder?
Ja.
Aber du planst schon etwas,
nein,
oder was?
Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber da steckt natürlich eine ganz lange Geschichte dahinter, oder? Weil das Christentum ist ja, das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, ist auch ein Grund, wieso sich Leute abwenden, weil da auch schon so viel Gewalt, Unrecht und solche Sachen passiert ist, ja, oder? Und wir haben eigentlich durch eine relativ lange Lerngeschichte gemerkt, dass das, glaube ich, nicht so günstig ist, wenn man sich so aufführt.
Mhm. Also, ich denke auch, also das Christentum hat grundsätzlich im Blick auf die Geschichte von der Kirche relativ wenig Grund, sich jetzt da mit Überlegenheitsgefühl zu brüsten. Und du kannst aus der Bibel genauso Gewalt Tätigkeiten und Hass und weiss ich was für Diskriminierungen ableiten, wie aus anderen heiligen Schriften auch. Aber ich würde einen Weg sagen, es ist, ich finde es einen Weg naheliegender, zu einem Liebesethos zu kommen, auf der Grundlage der Bibel, wie gerade so Geschichten, wie du jetzt nennst, im Ersten Testament gewalttätige Einnahmen von Kanaan und weiss ich was, die werden ja innerhalb der Bibel schon explizit überholt durch die Liebesethik und Findesliebe, die Jesus gelehrt hat. Von dem her, ich finde es schon naheliegender zu einer Vergebungs- und Liebesethik zu kommen auf der Grundlage der Bibel. Wenn ich auch gerade muss nachhängen, ich habe jetzt gerade die letzten Wochen den Koran gelesen, das erste Mal wirklich so, noch nicht ganz, aber wirklich in grossen Teilen. Ich habe bis jetzt im Koran immer nur so die Auswahl, die man kennt, halt, bringen alle Andersgläubigen um und so weiter und die werden ewig in der Hölle schmoren und so. Und ich habe immer nur die radikale Auswahl von Vers gelesen und gehört und das, was zu Frauen gesagt wird und so. Und jetzt insgesamt, mein Eindruck ist und ich relativiere jetzt bei was ich vorher gesagt habe, mein Eindruck ist, es ist sicher möglich und vielleicht sogar naheliegend, auch auf der Grundlage vom Koran, so etwas wie eine Barmherzigkeitsethik zu etablieren. Und das hat ja der Muhammad Kochit, wo ich ja sogar noch mit ihm und für ihn arbeite, hat das ja auch probiert. Er hat ja auf der Grundlage vom Koran probiert, Barmherzigkeitsethik aufzustellen. Ja. Und es ist schon bemerkenswert, wie viel Raum das neben allem Kriegerischen und Gewalttätigen, wie viel Raum das gleich der Aufruf oder das Bekenntnis zu Allah, zu Gott, einem Barmherzigen einnimmt.
Und da glaube ich einfach, ist so, also dass du jetzt sagst, dass es quasi so selbstverständlich ist, oder, dass Christentum zu so einem Ergebnis kommt, hat ganz viel damit zu tun, dass wir eine bestimmte ideengeschichtlichen Weg zurückgelegt haben. Genau. Wir haben irgendwann angefangen, die Texte zu historisieren. Eigentlich schon in der Reformation. Und dann hat aber ganz, ganz stark im 18., 19. Jahrhundert, wo das ist losgegangen, wo man sich gefragt hat, wie sind die Texte entstanden, in welche Situation reden die rein? Sie sind nicht mehr Texte gewesen, die vom Himmel gefallen sind, die irgendwie eine göttliche Autorität haben, sondern sie sind von ihrem Entstehungszusammenhang her angeschaut worden, sie sind relativiert worden. Und dort, wo das aber nicht passiert mit biblischen Texten, haben wir nämlich ganz, ganz ähnliche Formen, dann ist dann plötzlich die USA ein erwähltes Volk, das jetzt das Licht in die Welt bringen und das notfalls dann auch mit Marschflugkörper etc. pp. Macht. Dort sind wir nicht weit weg von so einer Logik.
Ja.
Ja, also Du kannst auch die Bibel lesen und sagen, okay, die Welt ist ein Kampfplatz zwischen Gut und Bös. Wir müssen jetzt Position beziehen. Wir sind das auserwählte Volk, die Stadt am Hügel oben, wo das Licht brennt. Und wir bringen das Heil jetzt in die ganze Welt, kostet es, was es wolle. Und das ist nicht eine Ideologie, die es nicht gibt, oder die jetzt total marginal ist, wenn man den evangelikalen Teil in den USA anschaut, sondern das ist durchaus etwas, das vorhanden ist.
Ja, okay, aber also erstens mal, was ich extrem mühsam finde, natürlich auch, weil ich schon on the receiving end von dieser Kritik immer wieder gewesen bin, wenn man christlichen Fundamentalismus immer so leichtfüßig gleichsetzt mit islamischem Fundamentalismus. Oder wenn man so das Gefühl hat, sobald man von islamistischen Anschlägen redet, muss man immer hinten anschieben, ja, Christen, wir Christen haben natürlich auch ihre Fundamentalismen. Wir haben eine Geschichte, wo wirklich voller Blut und Gewalt ist als Christentum. Aber du musst jetzt also wirklich weit suchen, oder ich behaupte, das passiert in unserer Zeit jetzt nicht, dass ein Christ im Namen unter dem Ausruf Jesus ist Herr, jemandem den Kopf abschneidet in der Strasse von einer Großstadt.
Also vielleicht haben wir als Christentum das Glück, dass wir jetzt uns gemeinsam mit der Aufklärung entwickelt haben, oder? Und deshalb die Gewalt gerade nicht an erster Stelle ist. Aber wenn man sagen würde, Menschen überhaupt unabhängig von Religion neigen zu Gewalt oder zu Frieden, und die eine benutzt nur Religiöses, um sich auszudrücken oder ihre Gedanken zu formatieren, und die andere nicht, dann muss man es auch gar nicht beim Islam oder beim Christentum festmachen, oder?
Und Religion, das hast du ja geschrieben in deinem Artikel, Religion kann natürlich auch gewalttätige Motive beführen und zusätzlich sanktionieren, dass du das Gefühl hast, ich fühle mich jetzt auch im Namen Gottes noch bevollmächtigt, zum Gewalt anwenden. Zustimmen, ist die Verbindung, die du machst mit dem historischen Bewusstsein. Ich glaube nicht, dass die Gewaltlosigkeit vom Christentum oder das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit so eng zusammenhängt mit der Entwicklung vom historischen Bewusstsein. Ich glaube, was das Christentum immer wieder gewalttätig gemacht hat und was im Islam im Prinzip ganz ähnlich ist, ist die Verbindung von Religion und politischer Gewalt. Das ist das, was Aufbruch ist.
Aber das war jetzt auch ein Missverständnis. Also meine These ist nicht, dass ich sage, die historisch-kritische Forschung hat das Christentum gewaltarm gemacht. Das wäre nicht die Idee. Sondern meine Idee ist, dass allem voran der 30-jährige Krieg zu so eine Katastrophe geführt hat im Christentum, dass eine andere Art von Reflexion über die eigenen Inhalte und Geltungsansprüche müssen stattfinden. Mhm. Das ist weitergezogen worden in einer humanistischen, aufklärerischen Linie, wo nachher vor allem eine Freiheit zur Textinterpretation im Christentum angestoßen hat über historisch-kritische Methoden. So würde ich sagen. Ja. Und dort haben wir aber jetzt ein Tool, und wir haben noch andere Tools, die uns die Möglichkeit geben, uns zu der Schrift eben nicht einfach nur als heiligen Text zu verhalten, sondern als etwas, das wir zusammen auslegen und diskutieren und das vielleicht durch das heilig wird, dass wir als Gemeinschaft zusammen lesen und leben. Mhm. Und dort, finde ich, liegt jetzt die Verantwortung vom Christentum, wo also vom protestantischen, evangelischen, aber auch linkskatholischen Christentum jetzt in Westeuropa, wo der Weg hat genommen, andere Religionsgemeinschaften, die mit ihm eben in einem liberalen Rechtsstaat leben, darauf anzusprechen und sagen, du, und wie machen die das? Wie machen die das, dass das nicht einfach eine Offenbarung ist, die vom Himmel gekommen ist und wir müssen uns jetzt alle danach fügen? Was sind eure Tools? Und ein Ding, wo man immer wieder sagt, die müssen eine Aufklärung durchmachen, also es würde heissen, eine Selbsthistorisierung und Relativierung. Ich glaube, im Kern ist das richtig. Die Frage ist einfach, welchen Weg werden sie nehmen, um das zu machen. Und natürlich haben wir dann eben so theologische Figuren wie einen Muhammad Kochid, und es gibt auch noch andere, ich habe noch ein paar genannt im Text. Nur muss man einfach sehen, die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ für diejenigen Muslime, die zu Glaubensgemeinschaften so dazugehören, dass sie das praktizieren. Mhm. Das haben wir aber im Christentum gar nicht so fest anders, weil dort würde sich auch der ganze evangelikale und rechtsevangelikale Flügel sagen, also sorry, aber das, was die an Theologie machen an der Universität, das hat gar nichts zu tun mit dem, was wir glauben.
Ja, aber eben, ich bin immer noch sehr skeptisch im Blick auf die Befriedungspotenziale ich glaube schon, das Befriedungspotenzial von historisch-kritischen Methoden und so, aber ich will eine Distanz schafft zwischen gewalttätigen Aufforderungen und so weiter in heiligen Text und uns heute. Aber ich glaube immer noch, dass der zentrale Impuls zur Ablehnung von Gewalt, zu einer Vergebungsethik, zu einer Liebesethik im Rückgang auf Jesus Christus selber liegt. Und dass du zum Beispiel eine lange Tradition von Täufern hast, die oft sehr ein konservatives Schriftverständnis haben und überhaupt jetzt nicht irgendwie Vorreiter von historischen Methoden sind, aber die sich sehr, sehr eng an dieser Jesus-Ethik festmachen.
Ja, aber darf ich noch schnell was sagen?
Ja.
Also, sag deinen Satz für dich. Gerne, ich ja. wollte nochmal anmelden.
Weißt du, wo über Jahrhunderte hinweg schon eine Ethik von Vergebung und Findesliebe und konsequentem Gewaltverzicht haben, im Zug von einer relativ konservativen Schrifthermeneutik?
Ja, also ich glaube, es mit der historischen Kritik, es ist nicht nur wichtig, dass die Offenbarung relativiert wird oder das Verständnis von der Bibel, sondern es ist auch wichtig, dass man sich selber als glaubender Mensch relativiert. Genau. Also, dass man nicht als Träger von Wahrheit ist und jetzt die Wahrheit wie eine Bombe durchsetzen muss. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, ja, wie eine Bombe. Genau, du hast ja vorher auch gesagt, es gibt dann die evangelikalen amerikanischen Kreise, die sagen, ja, wir haben jetzt die Wahrheit und wir müssen die um jeden Preis durchsetzen. Das Mittel von der Durchsetzung spielt ja schon eine wesentliche Rolle. Du kannst eine Täuferbewegung haben, die fest überzeugt ist, dass sie im Besitz von der Wahrheit sind, aber wo fest genauso überzeugt sind, dass die Wahrheit sie verpflichtet auf eine komplett gewaltlose Durchsetzung.
Ja, oder es ist super, wir können Täufer als Beispiel nehmen, dort stimmt das? Das ist eine ganz bestimmte Gewichtung von einem Inhalt, nämlich eben Gewaltlosigkeit und eine Friedensethik, die dort im Zentrum steht, hat tatsächlich zu dem geführt. Christentum insgesamt, muss man auch sagen, hat einen grossen Anteil daran, dass zum Beispiel homosexuelle Menschen nicht nur sie diskriminiert wurden, sondern als krank gegolten haben, dass man sie verfolgt hat, dass sie sozial nicht sie akzeptiert waren. Und es ist nachher nicht so passiert, und das ist eben für mich das Entscheidende bei dem Ganzen, es ist nicht so passiert, dass plötzlich ein paar mega tolle Theologinnen und Theologen sind zusammengesessen, nochmal die Bibel zusammen haben durchgelesen und dann haben sie gedacht, oh fuck, shit, das ist ja ganz anders gemeint. Hey, komm, das sagen wir jetzt den anderen. Dann haben die anderen gesagt, oh, das leuchtet voll ein, komm, wir machen das jetzt anders. Sonst war es so gewesen, dass, und ich sage es halt jetzt wieder, durch Verfahren und Prozesse, wo wir in einem liberalen Rechtsstaat haben, sich eine Einsicht hat durchgesetzt in der Gesamtgesellschaft, dass man das anders bewertet, dass man das anders sieht. Und dann ist die historisch-kritische Herangehensweise und die Exegese, die ausgebildet ist, eine Möglichkeit gewesen, dass die Religionsgemeinschaft mit dem mitziehen kann und den Anschluss schafft an das, was eine soziale Tatsache ist. Und dort kommst du eben nicht mit, wenn du sagst, das Buch ist eins zu eins Gottes Wort. Er hat es selber geschrieben oder er hat es diktiert oder whatever. Wenn das deine Grundlage ist, dann schaffst du diese Anpassung nicht.
Ja doch, du hast ja selber gesagt, das liegt an der Frage von der Interpretation und von der Lesung.
Aber was gibt es denn zu interpretieren?
Ja, du kannst doch dann unter dem Eindruck von dem, was sich gesellschaftlich entwickelt hat, wenn du sie komplett kulturpessimistisch eingestellt bist und sagst, es geht alles an Arsch und wird immer schlimmer, kannst du doch sagen, jetzt lasse ich mich von dem inspirieren in meiner Lesung
von den Texten. Nein, aber das ist doch, dann gehst du ja schon zu, und das lenkt mir ja schon völlig, dann gehst du ja schon zu, dass das, was passiert, wenn du liest, eine Interpretation ist und dass du für die verantwortlich bist. Mhm. Das reicht mir schon. Das ist genau die Distanzierung, die ich einfordere. Ja. Aber das ist etwas komplett anderes, als zu sagen, wir müssen Gottes Wort nicht diskutieren, sondern verkünden.
Ja, aber du, okay.
Ja, und das ist eine Haltung, die es gibt.
Natürlich gibt es die, aber ich sage auch dort noch, du musst nicht wissen, dass du interpretierst zum Interpretieren. Also von mir aus eine ganz konservative, sag jetzt wieder Täuferbewegung, eine ganz konservative Lesung von der Bibel, die vielleicht sagt, ja, genau so wie es da steht, ist es. Kann aber zum Ergebnis kommen, dass wir zu kompromissloser Findesliebe und Vergebung verpflichtet sind.
Aber eigentlich würde die Argumentation von Stefan jetzt heißen, es ist wichtig, dass in der Gesellschaft nicht nur Katholiken und Reformierte waren und dann noch Freikirche, wo sich von den Reformierten abgespaltet haben, sondern dass es wie auch säkulare Anteile richtig gibt in der Gesellschaft, wo ermöglichen, dass man auch die religiösen Menschen ein anderes Verhältnis zu ihrer eigenen Religion haben. Mhm. Und dass es schwierig ist in Staaten, wo es nur eine Religion gibt.
Genau. Oder, und genauso, also du findest bei jeder Religion mega, mega tolle Inhalte, wo die durchsetzen, auch wenn sie ihre Texte als heilig anschauen. Das ist ja klar, das ist unbestritten. Sonst hätten die gar nicht so lange überlebt. Aber es gibt Anpassungen an Gegebenheiten, die wir sozial entwickeln, die sie nicht schaffen, wenn sie nicht in ein reflexives Verhältnis zu ihren eigenen Texten treten können.
Okay, aber müsste man jetzt sagen, dass es wie zwei Aufgaben sind? Das eine, dass man ins Verhältnis zu der eigenen Anlieger oder im eigenen Glauben tritt, aber auch, dass man Sachen hat, wo man unbedingt dafür einstehen will.
Unbedingt, oder?
Oder ist ja der liberale Rechtsstaat das Einzige, wo man unbedingt dafür einstehen oder darf man auch in der Religion für was unbedingt einstehen?
Solange es kompatibel ist mit dem liberalen Rechtsstaat jederzeit, ja.
Amen.
Also das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Es darf nichts geben, wo man religiös durchsetzen will, der sagt, ich bin bereit, die Errungenschaften vom liberalen Rechtsstaat zu vernichten oder zu gefährden damit.
Mhm. Ja. Ja. Ist das das Schlusswort gewesen?
Ich glaube nicht, Manu.
Nein, komm, das wäre eine eigene Diskussion. Es ist, ich grundsätzlich ein Anliegen teile ich. Ich finde nur, findet jetzt da fast ein bisschen eine Vergöttlichung des liberalen Rechtsstaates statt.
Nein, es ist Verfahren.
Mir ist eben genau schwierig. Das ist mir ganz wichtig. Es geht mir im Fall nicht darum, dass das eine Art Nationalpatriotismus oder Europapatriotismus ist. Wirklich nicht. Ich würde sogar sagen, auch die müssen noch ganz viel besser machen. Aber die Idee von einem Verfahren, wo man sagt, wir wollen möglichst alle unter möglichst grossen Freiheiten zu Wort kommen. Wir wollen sie hören und wir wollen so gut wie wir können zusammen entscheiden, was im Interesse von der Gesamtgesellschaft ist.
Mhm.
Als freie, gleichwertige Menschen. Das ist etwas, was ich sage, wenn Religionen das nicht aus sich heraus selber können als Theologie entwickeln, dann müssen sie wenigstens dort die Klappe halten, wo sie das würden gefährden.
Mhm. Aber diese Entwicklung ist der Kirche nicht nur abgerungen worden, sondern ist auch zu, wenn nicht nur, dann doch zu wesentlichen Teilen aus einem christlich prägten Mindset auch hervorgegangen.
Also die beiden Sachen haben sich miteinander entwickelt,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das würde ich so sagen.
Ich würde gleich sagen, dass auch auf der Grundlage vom Christentum die Impulse, die uns jetzt zum liberalen Rechtsstaat geführt hat, auch wenn es eben, wenn du einzelne Dings Punkte kannst nennen, wo die Kirche sich sehr schwer tun hat, aber dass es einen Weg in einer Entwicklungsgeschichte ist, die vom Christentum begünstigt wird. Es ist ja nicht ein Zufall, dass der liberale Rechtsstaat sich dort am meisten durchgesetzt hat, wo die Gesellschaft auch schon christlich prägt war.
Das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder gedanklich beschäftigt. Es ist ja geografisch ziemlich klar einkreisbar, wo das passiert ist, dass Gleichberechtigung, Menschenrecht, Frauenrecht etc. alles sind aufgekommen. Wenn man nachher ganz genau in die Mikrogeschichte hineingeht und schaut, dann sind Kirche zum Teil auch Bremsklötze gewesen. Also gerade wenn es um Menschenrecht geht, ist es ja nicht so gewesen, dass irgendwie die katholische und die reformierte Kirche haben gesagt, das führen wir jetzt ein, das ist mega toll. Und sie haben es zum Teil bekämpft.
Mhm.
Oder? Trotzdem würde ich dir insofern recht geben, dass ich würde sagen, es war irgendwie ein kultureller Nährboden gewesen, wo sich das einfacher hätte durchsetzen können als an anderen Orten. Das stimmt, ja? Das stimmt.
Ja.
Ja. Hey, aber eigentlich wollen wir jetzt vor allem wissen, wie ihr das seht, wie geht friedliches Zusammenleben in einem Staat mit verschiedenen Religionen, aber auch Ideologien, Weltbilder, politischen Ideen, die man hat. Findet ihr den Patriotismus quasi gegenüber einem liberalen Rechtsstaat übertrieben? Setze ich den vielleicht sogar anstelle von Gott? Der Manu zuckt gerade zusammen. Genau. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir werden alles lesen, das meiste beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Habt eine gute Woche. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.